NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Dezember 1909. Der Geburtstag des Schauspielers Hans Paetsch.
Es war einmal
ein Zauberer. Ein Mann, der in der Lage war, die Kinder zu verzaubern. Mit Märchen, mit Geschichten, mit wunderbaren Ohrerlebnissen.
Rotkäppchen, Schneewittchen, Rumpelstilzchen, Rapunzel, Aschenputtel, der gestiefelte Kater, der Teufel mit den drei goldenen Haaren.
Es war einmal ein Zauberer, der konnte nur mit seiner Stimme die Zeit verkürzen oder dehnen, Krankheit oder Stubenarrest versüßen und die gähnende Dunkelheit vor dem Einschlafen in eine farbige Welt voller Abenteuer verwandeln. Ein Reiseführer der Fantasie.
Wie bist du in unser Haus gekommen, sprachen die Zwerge.
Unsichtbar, verborgen zwischen den schwarzen Rillen von runden Scheiben und in den braunen Magnetbändern kleiner Kassetten. Niemand konnte den Zauberer sehen, aber alle hörten ihn.
Und die Zwerge hörten aufmerksam zu.
Seine Stimme war vielen vertraut, doch kaum ein Mensch wusste, wer der Mann wirklich war und womit er die Zwerge genau verzauberte. Auch wenn es schlaue Erwachsene wie Hans Sarkowitz von der Stiftung Zuhören versucht haben zu erklären.
Es ist der Opa, der erzählt, man fühlt sich direkt ganz, ganz nah bei ihm, fast auf dem Schoß. Und er erzählt mir diese Geschichte. Und er erzählt sie natürlich auch mit einer wunderbaren Emphase, mit Emotionen. Da ist eigentlich alles drin, was ich als Kind brauche, um einen solchen Text auch eine Weile zuzuhören.
Wenn ich jetzt die Stimme ganz allein nehmen würde, dann würde ich auch schon ein bisschen wissen, wie der Mann ist. Er ist ein von Grund auf liebenswürdiger, gütiger, positiver Mensch. Als Person war er, wir haben ihn vielleicht so etwa 30 Jahre begleitet, war er ausgesprochen bescheiden, sehr zurückhaltend und auch ein wenig reserviert, aber hatte immer dieses fesche Grinsen im Gesicht und diese kleinen Augenfältchen. Dann hat er mindestens so viel Ausstrahlung wie ein Weihnachtsmann.
Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten.
Worte von Heike-Dine Körting, langjährige Freundin und Tonhexe, die zusammen mit ihrem Mann die Stimme des Meisters auf unzählige Tonträger gebannt hat.
Das war einmal, und zwar nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal, sondern hunderte Male.
Stets
vom Feinsten vorbereitet,
nahm der Zauberer Platz im Studio unterm Dach einer Villa und hauchte den alten Buchstaben neues Leben ein.
Ich kann mich nicht an einen einzigen Versprecher erinnern.
Der Zauberer war ein Mann der alten Schule.
Unvorbereitet sein war schlimm für ihn. Unpünktlichkeit und auch so ein sich hervorspielen. Und dann merkte man, dass er dann eher immer stiller wurde.
Es war einmal.
Es war einmal.
Es war einmal mitten im Winter.
So beginnt die Geschichte seiner Geburt.
Und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab.
Da bekamen im Elsass ein rechtschaffener Beamter und seine Frau
ein Söhnlein.
Sie nannten es Hans. Und Hans geriet prächtig an Liebe und Literatur. Er wuchs nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin auf. Und kaum war der Knabe groß, so machte er sich auf in die Fremde, nach Marburg, auf das er fleißig studiere, Germanistik, Anglistik und auch die Geschichte der Kunst.
Aber wehe, wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe.
Denn nicht lang, und der brave Student kam vom Wege ab. Der Jüngling entdeckte das Theater mit seinem Wort- und Maskenspiel.
Und in dem Augenblick verwandelte er sich
in einen Schauspieler.
Also kurz und Schluss, einer von diesen Burschen konnte den Text nicht lernen. Das war ein langer Satz im Sommernachtsraum. Handelt sich um die Hochzeit der Elfen und der Menschen und weiß ich was alles. Na, und dann habe ich dann so lange gebaumt, bis sie mich dann diese Rolle haben spielen lassen.
Was willst du Schulmeister werden? Fragten ihn die Leute. Du musst zum Theater.
Da gab es einen lauten Knall, Rauchschwaden stiegen empor.
Oder war es ein Vorsprechen? Jedenfalls
der Zauberlehrling
bekam seinen ersten Vertrag in Gießen. Ohne Schauspielausbildung, allerdings mit 8 Wochen Sprechunterricht.
Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe
und mit reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
Es folgten Engagements in Heidelberg und Lübeck und der junge Zauberer spielte
glücklich und zufrieden.
Bis er 1937 in Straßburg auf einen deutschen Herrscher traf, der die Welt in Trümmer legen sollte. Dieser sah Hans, den Zauberer, bei der Darstellung eines anderen Bösewichts, piekste ihn nach der Vorstellung in die Seite und lobte sehr brav.
Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe,
dachte Hans und ging schnell weit fort, nach Prag, ans Theater. Doch 1944 holte ihn der Zweite Weltkrieg ein und machte ihn widerwillig zum Soldaten. Als der Befehl kam, den deutschen Herrscher in Berlin zu retten, da gab der Zauberer auch diese fremde Rolle auf.
Und in dem Augenblick verwandelte er sich
in einen Deserteur. Er überquerte die Elbe und ergab sich den britischen Soldaten.
Also kurz und schnurz.
Ab 1947 stand Hans Paetsch wieder auf den Brettern, diesmal des Hamburger Thalia-Theaters. Über 30 Jahre lang verschrieb er sich der Bühne und dem Rundfunk.
Meine Seele sollst du haben, schrieb ich hin mit eigenem Blut. Und so zog ich Kreis um Kreise, stellte wunderbare Flammen, Kraut und Knochenwerk zusammen. Die Beschwörung war vollbracht.
Nun geschah es aber, es soll im Jahre 1967 gewesen sein, dass auch die Schallplattenindustrie der außergewöhnlichen Fähigkeit des Wortmagiers gewahr wurde. Freundin Heike-Dine Körting.
Mein Mann war damals auch ein großer Theatergänger. Er hat ihn übers Thalia-Theater kennengelernt und hat so ein klein bisschen gezögert. Und er sagte, mein Mann, überhaupt gar kein Problem, ich bringe alles mit. So ähnlich wie Sie heute mit Ihrem Diktiergerät. So hatte er ein Stereomagnetophonband im Auto installiert und fuhr damit zu ihm und setzte sich mit ihm in die Garage, das Auto vor die Tür. Dann wurde alles fein zugemacht und haben sie noch irgendwelche Pappkartons drumherum gepackt, damit es ein schöner, trockener Ton wird. Und da haben sie die erste gemeinsame Produktion Max und Moritz gemacht.
Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe.
Der Anfang war gemacht zu einem wahren Erzählschatz, den der Zauberer in den folgenden Jahrzehnten verewigte. Darunter mehr als 100 Märchen und darunter wiederum sein Lieblingsmärchen.
Die sieben Geißlein, nicht? Und zwar, weil man meckern kann, grunzen kann, als rühren kann, als böser Wolf und lauter so Geschichten. Und dann, was ein besonderer Reiz ist, wir haben das alles gemacht in der Originalausgabe der Gebrüder Grimm. Und da ist ja dieses bezaubernde Deutsch mit dieser hübschen Patina. Deswegen habe ich das so besonders gerne gemacht.
Besonders gern und besonders spannend.
Großmutter, was hast du so ein großes Maul und so lange Zähne, dass ich dich damit gut fressen kann? Dann sprang der Wolf aus dem Bett heraus und fraß das arme Rotkäppchen.
Es ist fast Gesang, würde ich sagen. Es ist eine herrliche Sprachmelodie, die er verbreitet. Und auch das bringt, glaube ich, jeden dazu zum Schwärmen, zum Schwelgen, zum gut Zuhören. Deswegen sind ja auch diese Geschichten zum Teil sehr beliebt als Gute-Nacht-Geschichten, obwohl es ja nun oft spannende Geschichten sind, die dafür nicht geeignet wären.
Doch Hans zauberte nicht nur Märchen. Er drehte Filme, arbeitete als Synchronsprecher, machte Werbespots, las die großen Dichter und war immer auch ein Meister der Pause.
Er liebte Ruhe und liebte das Lesen und liebte die Literatur. Dann liebte er wunderbare Weine, hat einen herrlichen Weinkeller. Also er liebte auch das Wohlsein.
Der Zauberer schmeckte die Worte ab wie Wein, ließ sie für den Hörer auf der Zunge zergehen, auf dass es ein Genuss für die Ohren werde, oft heiter und gelassen.
Die einzige Zeit, in der er sehr negativ wirkte, fast so eine Art Hemingway-Dasein durchmachte, das war in der Zeit, in der er vom Thalia-Theater weggegangen ist und das hier insbesondere in Hamburg und anderswo ja auch das sogenannte Regietheater aufkam. Das hat ihn wahnsinnig gemacht. Das war für ihn furchtbar, dass man also dann auf die Bühne kam, nicht irgendwie vorbereitet war auf seine Rollen, sondern miteinander diskutiert hat, wie man das jetzt darstellen will oder nicht. Also dieses Regietheater, das hat ihn verrückt gemacht. Und erst als er dann sich verabschiedet hatte und gesagt hat, die Theaterzeit, die ich geliebt habe, und die ist beendet, und hat sich dann mit viel Freude eben noch intensiver auf die Kinderarbeit konzentriert.
Das Schlossgespenst.
Ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel sein Huibu. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster.
Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst.
Ein Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Huibu! Huibu!
Hans Clarin saß ihm ja schon gegenüber und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie der Clarin plötzlich schon nach der vierten Zeile auch so einen kleinen so machte oder so. Huibu! Wollte er dabei sein. Mit Clarin konnte er schön zusammenspielen. Das hat ihm fürchterlich viel Spaß gemacht. Nun war Clarin ja auch ein wunderbarer Schauspieler.
Halt ein, wir haben es vernommen und wären dir sehr verbunden, wenn du dich noch ein Weilchen ausschweigen würdest, bis ich fertig erzählt habe.
Huibu!
Ob Huibu, die Hexe Schrumpeldei oder Hanni und Nanni, Hans Pätsch verhalf auch neuen Serien zum Durchbruch, zum Kultstatus im Kinderzimmer.
Er liebte Kinder, er hatte ja keine eigenen Kinder. Er hatte zwei entzückende Dackel.
Und einen Kater.
Der Kater allerdings gehört wirklich ins Reich der Märchen, wie vieles um seine Person.
Über sich persönlich und was ihn beschäftigte, auch im Seelischen, hat er eigentlich nicht geredet.
Selten über den Unfalltod seiner ersten Frau, kaum über die tödliche Alzheimer-Krankheit seiner zweiten Frau, die Hans Pätsch bis zuletzt begleitet hat.
Jeder hatte so das Gefühl, dass sie auch nichts mehr miterleben kann. Aber er wusste für sich, dass er ihr nah sein möchte. Und er ging jeden Tag mindestens 2 Stunden am Vormittag hin und am Abend. Und wenn er ihr auch nur die Hand gehalten hat, was erzählt hat. Diese Form des Gebens war eigentlich das Wesentliche für ihn. Und deswegen hat er wohl auch mit seiner Sprache gern an Kinder und an Erwachsene was weitergeben wollen. Und hat er ja auch. Es war nicht nur einmal, es ist heute immer noch.
Ohne Poesie, hat der alte Sprechkünstler später gesagt, ohne Poesie hätte er dieses Leben nicht ertragen. Und doch, einmal noch hat er geheiratet, die Nachbarin und treue Freundin.
Sie war eigentlich die Begleiterin und Fürsorgerin für ihn.
Bis eines Tages der Zauberer des Zauberns müde war.
Nun bin ich also 90 und mit Publikum und so weiter, ist es doch ein bisschen aufregend in meinem Alter. Und da sagt man sich dann, hab ich das nötig zum Kuckuck, nicht?
Nein.
Kurz danach ist der große Geschichtenerzähler gestorben.
Glücklich und zufrieden.
Im märchenhaften Alter von 92 Jahren.
Er ging dann doch sehr still dahin.
Bescheiden bis zuletzt. Ein einfaches Begräbnis im engsten Kreis, ein paar Nachrufe im Radio, Stille. Und doch nicht. Wie war das?
Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster.
Ich aber sage, die Stimme von Hans Pätsch geistert und begeistert noch heute auf alten Tonträgern, in Archiven, in Plattentruhen, auf Dachböden und als wertvolle Fundsache in Flohmarktkisten.
Heute gibt es bestimmt keinen, der im Alter von 30 bis 45 ist, der nicht Hans Pätsch in den Ohren hat.
Und Sie haben Kinder, die ihr junges Leben selber leben, gerne in die Ferne schweben. Ihnen möget ihr, so meine Bitte, die guten alten Märchen geben, damit eure Träume in ihrer Mitte weiterleben.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an Hans Pätsch, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den brasilianischen Musiker Antonio Carlos Jobim.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.